Wir befinden uns immer noch in unserem Sonntagsquattro Kämpft für den Glauben. Heute ist schon die fünfte Predigt in diesem Quattro. Sie sehen, wir schießen übers Ziel raus. Es gibt so viel zu sagen, so viel zu kämpfen. Heute geht es um den Kampf gegen religiöse Verführung. Und ich lese dazu einen Abschnitt aus dem Buch Nehemia. Es ist gleichzeitig auch die fünfte Predigt über das Buch Nehemia, weil Herr Birnstiel anhand dieses Buches den Kampf für den Glauben darstellt. Der Abschnitt heute steht in Nehemia 6, sind die Verse 10 bis 14. Das schließt genau dort an, wo wir das letzte Mal abgebrochen haben. Nehemia 6, Vers 10 folgende. Da berichtet Nehemia das folgende. Eines Tages besuchte ich Schemaja, den Sohn von Delaja und Enkel von Mehetabel, weil dieser verhindert war, zu mir zu kommen. Er sagte zu mir, gehen wir miteinander zum Tempel und schließen uns im Innern des Gotteshauses ein. Sie wollen dich nämlich ermorden. Heute Nacht werden sie kommen. Ich antwortete ihm, ein Mann in meiner Stellung flieht nicht. Und wie dürfte ich es wagen, in den Tempel einzudringen? Ein solches Vergehen müsste ich mit dem Leben bezahlen. Nein, ich gehe nicht. Ich hatte nämlich erkannt, dass Schemaja nicht von Gott beauftragt worden war. Er hatte zwar wie ein Prophet zu mir gesprochen, aber Tobia und Sanballat hatten ihn dafür bezahlt. Sie wollten ihn dazu benutzen, mir Angst einzujagen. Ich sollte dem Rat Schemajas folgen und ein Unrecht begehen. Dann hätten sie eine Gelegenheit gehabt, meinen Ruf zu ruinieren und mich vor meinem eigenen Volk verächtlich zu machen. Du, mein Gott, vergiss nicht, was Tobia und Sanballat mir angetan haben. Denk auch an alles, womit die Prophetin Noadja und die anderen Propheten mir Angst machen wollten.
Charles Swindoll berichtet von einem Freund, der eines Abends Hundefutter aß. Dieser Freund war nicht auf einer Landstreicherparty, sondern er war tatsächlich an einem eleganten Studentenempfang im Hause eines Arztes eingeladen. In der Nähe von Miami war das. Das Hundefutter wurde auf feinen kleinen Crackern serviert mit einer Scheibe Käse, einem Speckstückchen, einer Olive und einem Jamaika-Pfeffersplitter obendrauf. Es ist also wahr. Was die Freunde und Nachbarn aßen, war hors d'oeuvre à la bello. Die Gastgeberin sei ein Filou, schreibt er, ein Schlitzohr. Und man müsste sie eigentlich kennen, um diese ganze Geschichte wirklich zu verstehen. Warum sie das gemacht hatte, aber sie hatte eben einen Gourmet-Kochkurs beendet und wollte so ihre Künste testen. Ja, und nach diesen Bissen griffen die Leute zu, war alles serviert auf schönen Silbertabletten und der Freund von Swindoll, der hatte das so gern, der stand dauernd da und aß diese Häppchen mit Hundefutter. Er weiß nicht, Swindoll sagt, ich weiß nicht, wie die Frau ihm das beigebracht hat, dass er eigentlich Hundefutter gegessen hatte. Vielleicht hat er dann gebellt und sie ins Bein gebissen. Aber bestimmt hat sie ihn ein bisschen gewürgt, der Gedanke, so viel Hundefutter verinnerlicht zu haben. Ungenießbares lässt sich genießbar verpacken. So ist das im Leben. Das ist der Charakter der Verführung, dass Ungenießbares, Schädliches genießbar verpackt wird. Und das Prinzip können wir schön in den Sprüchen sehen. Die fremde Frau lockt dich mit honigsüßen Worten, glatt wie Öl fließen sie von ihren Lippen, so diese Worte. Doch am Ende ist sie bitter wie Galle und tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Die Feinde von Nehemia versuchten jetzt, wir haben gesehen, letztes Mal haben wir zwei Strategien gesehen, jetzt greifen zu einer ganz perfiden Strategie, nämlich zur Strategie der religiösen Verführung. Sie versuchen jetzt nun, wenn sie mit allen Attacken sonst nichts ausrichten konnten, versuchten sie nun, via Glauben, weil er ja ein geistlicher Mann war, ihn jetzt auf diese Weise zu kriegen. Das werden wir heute miteinander betrachten. Als erstes sehen wir diesen scheinheiligen Rat, den er bekommen hat. Eines Tages besuchte ich Schemaja, berichtet er, den Sohn von Delaja und Enkel von Mehetabel, weil dieser verhindert war, zu mir zu kommen. Und er sagte zu mir, gehen wir miteinander zum Tempel und schließen uns im Innern des Gotteshauses ein. Sie wollen dich nämlich ermorden. Heute Nacht werden sie kommen. Schemaja wollte Nehemia scheinbar helfen. Und er gab ihm einen sehr interessanten Rat, nämlich sich im Tempel zu verstecken. Kann es einen sichereren Ort geben, als der Ort, wo Gottes Gegenwart besonders präsent sein muss? Gibt es einen besseren Ort zu fliehen, als in die Nähe Gottes? Was ja der Tempel, das Symbol für die Präsenz Gottes in seinem Volk war. Es ist sozusagen eine Flucht in die Nähe Gottes. Und gibt es da etwas Besseres, als den Rat, in einer schwierigen Situation in die Nähe Gottes zu fliehen? Und der Notwendigkeit, dieser Maßnahme Nachdruck zu verleihen, sprach Schemaja wie ein Prophet. Wie ein Prophet, das heißt, er vermittelte Nehemia den Eindruck, er würde im Namen Gottes zu ihm sprechen. Gott hätte Schemaja den Auftrag gegeben, Nehemia zu sagen, komm, wir gehen in das Innerste des Tempels und dort verstecken wir uns, damit du dein Leben davon bringst. Also er hat gesprochen wie ein Bevollmächtigter Gottes. Nehemia befand sich tatsächlich in schwieriger Lage, das wissen wir ja mittlerweile. Seine Feinde hätten viel für seinen Tod getan, sehr viel. Und warum sollte Gott ihn in solch außerordentlicher Situation nicht außerordentliche Anweisungen geben? Warum sollte Gott jetzt nicht vielleicht doch eine Ausnahme machen und dem Schemaja doch sagen, dem Nehemia, du musst jetzt ins Innerste des Tempels. Doch Nehemia erkannte, dass dieser Rat nur scheinbar heilig daherkommt. Dieser Rat versteckte sich in einem frommen Kleid. Er war eben scheinheilig. Das sind die gefährlichsten Versuchungen. Versuchungen, die in einer scheinbaren Heiligkeit daherkommen. Eben scheinheilig. So ging es auch einem Propheten, der von Juda nach Bethel reisen musste, um dem König Jerobeam eine Gerichtsbotschaft Gottes zu vermitteln. Und Gott sagte diesem Propheten, geh du nach Bethel, gib diese Botschaft dem Jerobeam und dann kehre zurück nach Jerusalem auf einem anderen Weg, ohne dass du etwas isst oder trinkst. Der Prophet machte das, er ging, gab diese Botschaft weiter und will zurück. Und ein anderer Prophet hört das, weil das sehr spektakulär war, diese Botschaft. Da war das ja, der streckte dann den Arm aus, der wurde dann steif und wieder locker und so, könnt ihr selber nachlesen. Auf jeden Fall war das so spektakulär, dass ein alter Prophet, fand, das ist ein interessanter Mann, den will ich kennenlernen. Und er reist ihm nach und sagt, komm in mein Haus, zu mir zu essen, ich möchte gern mit dir zusammen sein. Dieser Prophet sagte, nein, das geht nicht. Gott hat mir die Anweisung gegeben, ich soll auf einem anderen Weg zurück und ich soll hier weder essen noch trinken. Und dann sagt dieser alte Prophet Folgendes. Ich bin auch ein Prophet, genau wie du. Der Herr, und dann nimmt er den Namen des Gottes Israels in den Mund, Jahwe, der Herr hat mir durch einen Engel befohlen, nimm ihn mit dir nach Hause und gib ihm zu essen und zu trinken. Und das war gelogen. Aber es war scheinbar heilig. Er hatte diese absolute Unverfrorenheit, im Namen Gottes eine Lüge zu verbreiten. Leider hat dieser Prophet auf diese Botschaft gehört, er ist ihm gefolgt. Das wurde ihm dann zum Verhängnis, könnt ihr das selber nachlesen, 1. Könige. Kapitel 13. Die gefährlichste Verführung ist immer die scheinbar heilige Verführung. Den Korinthern musste Paulus schreiben, ihr lasst euch gefallen, wenn jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündigt hat als den wir euch gebracht haben. Also, er sagt nicht, die kommen, die sprechen nicht von Jesus. Er sagt nicht, die haben keine anscheinbare heilige Botschaft, sondern sie kommen zu euch und sie sprechen von einem anderen Jesus, als wir euch verkündigt haben. Und nicht nur das, ihr lasst euch gerne einen anderen Geist geben, als den ihr zuerst empfangen habt. Nicht, dass das nicht mit Geist und Heiligkeit zu tun hat, aber sie bringen noch einen anderen Geist, einen anderen Jesus, einen anderen Geist. Und um das noch zu steigern, sagt er, und nehmt eine andere gute Nachricht an, als die, die ihr von mir gehört habt. Religiöse Verführung ist die gefährlichste Verführung, weil sie anscheinend heilig daherkommt. Sie sagt nicht, Jesus ist nichts wert. Heiliger Geist ist Blödsinn. Evangelium kann man vergessen. Nein, sie sagen, Jesus ist so ein bisschen anders, als ihr vielleicht bis jetzt gehört habt. Und sie sagen nicht mal, es ist anders. Sie verkündigen einen anderen Jesus, einen anderen Geist, eine andere gute Nachricht. Und enttäuscht schrieb Paulus den Galatern, und wir sehen, das war eine der größten Anfechtungen der jungen Gemeinde, war die religiöse Verführung. Ich wundere mich über euch, schreibt er den Galatern. Gott hat euch durch die gute Nachricht dazu berufen, dass ihr unter der Gnade steht, die Christus gebracht hat. Und nun kehrt ihr ihm so schnell den Rücken und wendet euch einer anderen guten Botschaft zu. So schnell geht das. Ich komme gar nicht nach mit gucken, was bei euch passiert. Jetzt haben wir euch eine gute Nachricht gebracht. Ihr habt sie entgegengenommen. Dieses Geschenk des Evangeliums, des Opfers Jesu für uns. Und nun habt ihr euch abgewendet, ihr habt sogar den Rücken gekehrt und habt euch einer anderen, offenbar auch guten Nachricht zugewandt. Wir würden das heute natürlich nicht so positiv sagen wie Paulus. Wir würden dann sagen, eine bösen, schlechte Nachricht. Das ist interessant, wie Paulus argumentiert. Er spricht auch von einer guten Nachricht, obwohl er genau weiß, es gibt nur eine wirklich gute Nachricht. Das war bestimmt eine scheinbar heilige Nachricht. Wir müssen ja nicht glauben, dass die Gemeinde darauf gehört hätte, wenn man offenkundig gesagt hätte, ihr müsst alle von Jesus wegkommen. Wir hören auf mit Beten, wir hören auf mit Lieder singen. Nein, es war eine scheinbar heilige Nachricht, aber eben, sie war scheinheilig. Sie hatte nur den Schein von Heiligkeit. Und so warnt Paulus die Kolosser von ganz bestimmten Formen dieser Scheinheiligkeit. Und er schreibt zum Beispiel, niemand soll euch verurteilen wegen eurer Ess- und Trinkgewohnheiten oder weil ihr bestimmte Festtage oder den Neumondtag oder den Sabbat nicht beachtet. Da wollten Menschen den Christen vorschreiben, sie müssen bestimmte Gesetze bezüglich Essen und Trinken, bezüglich Festtage einhalten, sonst würden sie kein Leben führen, das Gott wohlgefällig sei. Interessant hier bei Paulus, dass er sogar als Jude den Sabbat nennt. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Lasst nicht durch solche scheinheilige Gepflogenheiten euch den Glauben absprechen und euch sagen lassen, dass ihr nicht richtig glaubt, denn die Leute, die wollen euch nur unter ihre Gesetze bringen. Die wollen nur, dass sie die Herrschaft über euch bekommen. Und weiter schreibt er, niemand soll euch das Heil absprechen, der sich in Demutsübungen und Engelsverehrung gefällt und das mit irgendwelchen visionären Erlebnissen begründet. Solche Menschen blähen sich grundlos auf in ihrer rein irdischen Gesinnung. Also selbst von hochreligiösen Erlebnissen sollten sich Christen nicht irritieren lassen. Selbst wenn jemand erzählt, dass er visionäre Erlebnisse hatte und das, was er verkündet, mit visionären Erlebnissen begründet, sollt ihr nicht hinhören. Und ich bin manchmal schockiert, muss ich ganz offen sagen, wie Christen oft offen sind für solche visionären Botschaften, die mit der Bibel explizit überhaupt nichts zu tun haben. Paulus sagt, lasst euch durch diese Scheinheiligkeit nicht täuschen. Selbst visionäre Erlebnisse, selbst übersinnliche Erlebnisse sollen euch nicht das Ziel und den Glauben verschieben. Das ist scheinheilig. Jesus warnte seine Jünger vor scheinbaren Heiligkeit, vor der scheinbaren Heiligkeit, und er sagt ihnen, mancher falscher Messias und mancher Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, wenn möglich sogar die Auserwählten irre zu führen. Das heißt, die Verführung, die religiöse Verführung ist so perfid nah an der Wahrheit, dass, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten verführt werden. Also religiöse Verführung ist in meinen Augen die gefährlichste Verführung überhaupt für uns Christen. Weil sie verschlüsselt, weil sie so scheinheilig daherkommt. Schemaja versteckte seine bösen Absichten hinter einer religiösen Fassade. Er gebärdete sich wie ein Prophet. Er sprach wie ein Prophet, wie wenn er das Wort von Gott hätte, und vielleicht war er sich gar nicht bewusst, dass er missbraucht wurde, obwohl er hinten die hohle Hand gemacht hat und dann da noch kassiert für seinen Dienst. Aber vielleicht hat er das als einen Lohn empfangen und hat vielleicht selbst noch gedacht, er sei doch noch im Dienste Gottes. Warum auch immer. Er verstellte sich als Engel des Lichts, und Paulus schrieb in diesem Kapitel, wo er sich da über diese Scheinheiligkeit äußert, eine ganz wichtige Gedanken. Er sagt, in Wirklichkeit sind sie falsche Apostel. Sie sind Betrüger, die sich nur für Apostel von Christus ausgeben. Das braucht euch nicht zu wundern. Sogar der Satan verstellt sich und gibt sich für einen Engel aus. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Helfer sich verstellen und sich als Diener Gottes ausgeben. Aber am Ende ergeht es ihnen, wie sie es mit ihren Taten verdient haben. Also, es gibt eine Nachäffung. Nicht alles, was fromm und scheinbar heilig daherkommt, ist ernst zu nehmen. Und oft, denke ich, ist das wenn wir als Christen unsicher sind innerlich, auch in unserem Glauben irgendwie verunsichert, sind wir oft so offen für Scheinheiliges. Weil das uns wie eine, wie eine willkommene Sicherheit bieten will. Eben in den Tempel zu fliehen, die Türen schließen zu können, in der Nähe Gottes zu sein, sicher zu sein. Manchmal tut man genau exakt das Falsche, obwohl man meint, es sei richtig und heilig. Lassen wir uns also durch scheinheiliges Reden und Leben und scheinheilige Praktiken nicht verführen. Nehemia, wie wir ihn kennen, erkannte natürlich diese Scheinheiligkeit. Er schrieb, ich antwortete ihm, ein Mann in meiner Stellung flieht nicht. Und wie dürfte ich es wagen, in den Tempel einzudringen? Was stellst du dir vor, Schemaja? Hast du nicht alle Tassen im Schrank? Wie kommst du auf die Idee, dass ich mich ins Innerste des Tempels begeben sollte? Ein solches Vergehen müsste ich mit meinem Leben bezahlen. Nein, da hinein gehe ich sicher nicht. Die Antwort war also völlig klar, so wie wir uns das mittlerweile von Nehemia gewohnt sind. Er geht nicht. Er befolgt diesen scheinheiligen Rat nicht, auch wenn er ihm so vorgetragen wurde, wie wenn es ein Wort von Gott wäre. Das hat ihn völlig kalt gelassen. Ihm war klar, das kann nicht von Gott kommen. Und gibt sich Schemaja noch so Mühe, als Prophet zu sprechen? Das kann nicht von Gott kommen. Es muss ein anderer Beweggrund dahinter stecken. Ich hatte nämlich erkannt, dass Schemaja nicht von Gott beauftragt worden war. Er hatte zwar wie ein Prophet zu mir gesprochen, aber Tobia und Sanballat hatten ihn dafür bezahlt, hat die hohle Hand gemacht hier hinten und hier vorne prophetisch gesprochen. Nun kann man fragen, Nehemia war ein Mordskerl. Warum hat der das jetzt gemerkt? Warum hat dieser Nehemia also ungeheure Widerstandskraft? Warum ist er fähig, sogar diese Scheinheiligkeit zu durchschauen in einer Situation, wo er wirklich stark angegriffen ist und eigentlich jede Hilfe nur lechzend entgegennehmen müsste? Die Antwort ist wirklich ganz einfach. Es ist so einfach, dass man sie fast nicht geben muss. Nehemia wusste nämlich, dass es ihm nicht erlaubt war, das Innerste des Tempels zu betreten. Das wusste er. Im Gesetz des Mose steht, du und deine Nachkommen, sagt er zu Aaron, ihr sollt als Priester am Altar und im Allerheiligsten Dienst tun, euch habe ich das Priesteramt übertragen. Wenn irgendein anderer mir zu nahe kommt, wird er mit dem Tod bestraft. Nehemia war ein Bibelkenner. Der wusste, was Gott gesagt hat. Nehemia machte nichts anderes, als diese einfache und klar verständliche Anweisung Gottes zu befolgen. Das war alles. Er war kein Held. Er war nicht hellseherisch. Er hatte nicht eine Eingabe Gottes, sondern er wusste, was Gott gesagt hat und hat sich daran gehalten. Das ist alles. Das heißt, wir können genauso widerstandsfähig sein wie Nehemia. Das war nicht, weil er eine bestimmte Kraft hatte, sondern das war schlicht und ergreifend, weil er Gottes Anweisungen befolgte um jeden Preis. Der Schutz vor Scheinheiligkeit ist Gehorsam. Ganz einfach. Der Schutz vor Scheinheiligkeit ist Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Ich habe schon viel gehört. Und ich hätte schon vieles gerne mitgemacht. Einfach nur rein psychologisch mitgemacht, um nicht der zu sein, der nicht mitmacht. Und ich konnte vieles nicht mitmachen, weil ich einfach sagen musste, ich kann das im Wort Gottes nicht finden. Und wenn ich das nicht tue, was mir jetzt angeboten wird, dann kann ich Gott einmal sagen, Herr, das, was ich da hätte tun sollen, habe ich in deinem Wort nicht gefunden, deshalb habe ich es nicht getan. Und wenn ich damit mich gegen dich versündigt habe, tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. Im Gehorsam gegenüber dir war ich gezwungen, mich so zu verhalten. Ich bin überzeugt, Gott wird das belohnen. Der Schutz vor Scheinheiligkeit ist nicht Kraft, ist nicht geistliche Eingabe, ist nicht ein Gebet durch die Nacht. Es kann auch mal nötig sein. Es ist Gehorsam. Es ist schlicht und ergreifend Gehorsam. Nehemia wusste, mir ist nicht erlaubt, das Innerste des Tempels zu betreten. Im Gesetz des Moses steht, das haben wir ja gesehen, dieser Text. Hätte Nehemia sich verführen lassen, hätte er sich hinreißen lassen und gedacht, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, in dieser außerordentlichen Situation die Nähe Gottes in ganz besonderer Weise und in außerordentlicher Weise zu suchen, dann wäre Nehemia ruiniert gewesen und mit ihm das Volk. Sie wollten, sagte er, Schemaja dazu benutzen, mit Angst, mir Angst einzujagen. Ich sollte seinen Rat folgen und ein Unrecht begehen, dann hätten sie eine Gelegenheit gehabt, meinen Ruf zu ruinieren und mich vor meinem eigenen Volk verächtlich zu machen. Die Feinde waren auch raffiniert. Die kannten die Regeln des Volkes Israels auch, deshalb wollten sie den Tempel lenken. Das ist doch genau die Versuchung, die Jesus begegnet ist. Der Teufel kannte das Wort Gottes auch. Er hat auch Jesus gesagt, guck, da steht und jetzt mach doch das. Aber Jesus wusste, wie man die Bibel auslegt. Und er hat ihm dann ja auch ein klares Wort Gottes entgegengestellt. Aber es ist ganz typisch, der Feind kennt unsere Regeln. Und er weiß, wo er uns allenfalls erwischt. Wie er eben das Hundefutter verpacken muss, damit wir es essen. Wäre Nehemia in den Tempel geflohen, wäre er von den Juden als Führer nicht mehr akzeptabel gewesen. Nicht nur Nehemia, sondern auch das Volk wäre damit ruiniert gewesen, weil ihr Führer weg war und das wussten seine Feinde. Nehemia ließ sich nicht verführen. Er hielt sich an die Anweisungen Gottes, selbst in größter Not respektierte er Gottes Anweisungen. Das Schlüsselwort für die Bewahrung war Gehorsam. Nehemia gehorchte Gott und das hat ihn gerettet. Im Psalm 119 steht, und die mich kennen, wissen, dass das einer meiner Lieblingsverse ist, vor allem auch in jungen Jahren, jetzt bin ich auch ein bisschen älter geworden. Wobei, wenn jemand 80 ist, bin ich immer noch jung. Sagen wenigstens die, die 80 sind, sagen, du bist ja noch jung. Wenn sie 20 sind, sagen sie, du bist ja alt. Aber gehen wir jetzt einmal von einem 80-Jährigen aus. Wie kann ein junger Mann, ein junger Mensch, heißt es jetzt da in dieser Übersetzung, sein Leben meistern, indem er tut, was du gesagt hast, Herr? So meistern wir das Leben. Nicht indem wir Misserfolg haben oder Erfolg haben, nicht indem, dass wir berühmt werden oder nicht berühmt, sondern einzig und allein, was dann daraus wird, das ist Nebensache. Einzig und allein, indem wir tun, was Gott uns sagt und gesagt hat. Gott gehorchen, auch wenn wir dadurch in Gefahr kommen oder auch auf etwas verzichten müssen. Einfach gehorchen. Und es gibt auch für die Gemeinde ganz eigenartige, scheinheilige Fallen. Zum Beispiel im Thema Evangelisation. Da gibt es Leute, die verbreiten unter uns, auch im evangelikalen Raum, Schriften über Schriften, wo sie uns sagen, dass die Methode und die Methode und die Methode und die Methode der Evangelisation nicht taugen und Gott nicht gefallen. Aber ich möchte mal wissen, wie diese Leute evangelisieren. Schlussendlich hocken alle zu Hause, beten für die schlimmen Christen, die evangelisieren, ziehen sich zurück in ihre vier Wände, in das Heiligtum, und wer evangelisiert dann noch? Wie sollen dann die Menschen das Evangelium noch hören? Wie soll dann der Auftrag Gottes erfüllt werden, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen und nicht mehr evangelisieren? Nur noch einander analysieren? Ich halte viel davon, dass wir genau hinschauen und dass wir vorsichtig sind bezüglich Irrlehren. Da halte ich sehr, sehr viel davon. Das zeigt ja auch dieser Text. Nehemia musste sehr gute Bibelkenntnisse haben, dass er widerstehen konnte. Aber es gibt ganz heilige und scheinheilige Fallen, wo wir uns zurückziehen hinter frommen Floskeln, damit wir unseren Auftrag nicht erfüllen müssen, damit wir ein gutes Gewissen haben, den Auftrag nicht zu erfüllen. Und dann können wir sagen, ich habe das auch schon mal gesagt, das ist auch so für mich so scheinheilig. Da wollen wir evangelisieren, das war nicht in unserer Gemeinde, das war in einer anderen. Und dann habe ich das erzählt und dann sagt jemand, ja, aber da gibt es doch noch so Unstimmigkeiten unter uns und da können wir doch jetzt nicht evangelisieren. Wunderbar. Das tönt doch so wirklich heilig, oder? Unstimmigkeiten, nein, da darf man nicht evangelisieren. Okay, die nächsten 10 Jahre klären wir die Unstimmigkeiten. Von mir aus sollen nebendran Tausende von Menschen verloren gehen und das Evangelium nicht hören. Wir klären unsere Unstimmigkeiten. Sie hat einmal nicht gesagt, was? Als ich zurückgefragt habe, ja, was für eine Unstimmigkeit meinst du dann? Dann wurde ich nachträglich gemaßregelt, wie unverschämt ich sei, dass ich diese Person praktisch in der Gemeinde bloßstelle. Dabei wollte ich nur wissen, was müssen wir klären? Dann habe ich diese Person eingeladen zu mir und habe gesagt, du sag doch bitte, um was geht es? Was müssen wir klären? Warum denkst du, dass wir nicht evangelisieren können? Wisst ihr, was sie gesagt hat? Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich weiß es bis heute noch nicht, was es war. Aber immer irgendwas in die Welt setzen. Irgendwie. Und es klingt irgendwie heilig. Und alle denken, ja, das kann man nicht, das kann man nicht. Aber wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkünden und jedes Hindernis zu überwinden. Und Nehemia hat dafür gekämpft, dass er den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, erfüllt hat. Und wir haben als Gemeinde dafür zu kämpfen, dass wir den Auftrag, den uns Gott gegeben hat, das Evangelium zu verbreiten, dass wir diesen Kampf kämpfen, dass wir jedes Hindernis überwinden, denn das möchte Gott von uns. Die Korinther musste Paulus zur Nüchternheit rufen und sagt, kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Also wir sollen nüchtern werden. Nüchtern wieder auf das Wort hören und das tun, was im Wort steht. Und nicht aus lauter Langeweile, weil wir irgendwie, weil das Christsein langweilig geworden ist, dass wir dann auf so scheinheilige Dinge hören. Manchmal ist das Christsein langweilig. Das ist das Leben. Es läuft nicht immer alles auf 180. Ich denke, ja, wenn du Abenteuer bist, musst du Christ werden. Klar, ich kenne auch solche Zeiten. Abenteuerliche Zeiten mit Jesus. Ich kenne aber auch langweilige Zeiten mit Jesus. Das ist nicht deshalb, weil Jesus langweilig ist, sondern weil das Leben manchmal langweilig ist und weil es manchmal auch Durststrecken gibt in einem Leben. Aber deshalb müssen wir trotzdem aufpassen, dass wir auf Kurs bleiben und nicht irgend so einer interessanten, scheinheiligen Botschaft aufsitzen. Wo alle sagen, das habe ich noch nie gehört. Meine Antwort ist auch, ich habe das auch noch nie gehört. Ich habe Theologie studiert, bin jetzt dann schon 30 Jahre Christ, habe die Bibel schon mehrmals gelesen, habe das auch noch nie gehört. Wenn ich etwas noch nie gehört habe, dann bin ich vorsichtig. Weil mit der Zeit, wenn man mit Jesus lebt, kennt man Jesus ja auch. Dann kann man ja auch mal sagen, nee, so kenne ich Jesus eigentlich nicht. Und mag es noch so schön und wunderbar daherkommen. Nehemia ließ sich nicht verführen. Auch nicht auf religiöse Weise, obwohl er ein geistlicher Mann war. Oder vielleicht gerade deshalb, weil er einer war. Er hatte sich unbeirrt an Gottes Anweisungen gehalten, er bat Gott danach, aber auch um Gerechtigkeit. Und da werden wir in der letzten Botschaft kämpft um den Lohn, werden wir uns über diesen über diese Seite nehme ich jetzt noch ein bisschen genau Gedanken machen. Das ist auch ein bisschen speziell für uns vielleicht, wenn er dann sagt, du mein Gott, vergiss nicht, was Tobias und Sanballat mir angetan haben. Denk auch an alles, womit die Prophetin Noadia und die anderen Propheten mir Angst machen wollten. Also, Nehemiah wollte Gott bitten, das, was ihm angetan wurde aus seinem eigenen Volk, dass er hier Gerechtigkeit walten lässt. Und wir sehen auch hieraus, dass das, was er aufgeschrieben hat, das mit Schemaja nur die Spitze des Eisberges war. Da waren noch ganz andere Propheten ständig hinter ihm her und brachten ihm Botschaften Gottes, um ihn von seinem Auftrag abzubringen. Ständig wurde er bearbeitet, religiös. Nehemia war ein guter Leiter, weil er unbeirrt den Auftrag ausführte, den er von Gott erhalten hatte. Er war nicht ein guter Leiter, weil er Erfolg hatte. Er war ein guter Leiter, weil er den Auftrag Gottes erfüllte. Und daran festhielt, durch alles hindurch. Er war selbst in den schwierigsten Situationen nicht bereit zu fliehen. Ein Mann in meiner Stellung flieht nicht, sagte er. Und da könnt ihr mich bearbeiten, solange ihr wollt. Der Captain verlässt das Schiff am Schluss. Nehemia kämpfte selbst gegen die hinterhältigsten religiösen Verführungen. Er blieb Gott treu. Er kannte das Wort. Das ist wichtig für uns, dass wir das Wort kennen. Und dass, wenn wir so in eine Verführung geraten, dass wir bereit sind, auf das Wort zu hören. Da nicht plötzlich alles in den Wind schlagen. In den Sprüchen steht, wer Gott missachtet, der greift die Flucht, obwohl niemand ihn verfolgt. Wer Gott gehorcht, fühlt sich sicher wie ein Löwe. Und ich denke, das war auch das Geheimnis des Nehemias. Er gehorchte Gott, deshalb fühlte er sich sicher, auch wenn alles um ihn herum sich gegen ihn stellte. Sein eigenes, aus seinem eigenen Volk, die Propheten, die Völker um ihn herum. Aber wer Gott gehorcht, fühlt sich sicher wie ein Löwe. Das wünsche ich uns, dass wir uns nicht verführen lassen, auch nicht religiös, dass wir bereit sind, Gottes Anweisungen zu befolgen, auch wenn sie nicht spektakulär sind. Und dann werden wir erleben, dass wir uns sicher fühlen wie ein Löwe. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für das Vorbild des Nehemia. Wir können uns vermutlich gar nicht vorstellen, wie stark an seiner Person gezerrt wurde von allen Seiten. Wie stark diese Verführung war. Und doch hat er Stand gehalten. Und das Tröstliche daran finde ich, Herr, dass wir, jeder von uns, genauso standhalten kann. Weil jeder von uns das tun kann, was Nehemia tat. Nämlich, deinen Anweisungen zu folgen. Deine Anweisungen ernst zu nehmen. Und dir zu dienen, egal was ablenken will. Und sei es noch so fromm und noch so heilig. Aber wir können die Scheinheiligkeit entlarven, wenn wir dein Wort kennen und auf dein Wort hören. Und Herr, wir wissen auch, dass diese Verführung nicht abgenommen hat in den letzten Jahren. Dass dein Wort sagt, dass sie zunimmt. Und umso wichtiger ist es, Herr, dass wir auch von dir bewahrt bleiben und dass wir das erleben dürfen, dass wir uns sicher fühlen können wie ein Löwe. Auch wenn rundherum sich vieles aufbäumen will. Bei dir sind und bleiben wir geborgen. Amen.